Schön, euch zu sehen. Wir sind komische Typen. Was machen wir eigentlich? Wir treffen uns hier am Sonntagmorgen, wo wir gemütlich irgendwo daheim sitzen könnten oder zum Kaffee trinken gehen. Wir haben Hoffnung, da wo es eigentlich keine gibt. Wir schauen die Dinge anders an als andere Menschen. Wir haben einen anderen Blick. Wir freuen uns da, wo andere sich vielleicht ärgern und andersrum. Wir ärgern uns da, wo andere sich vielleicht freuen. Was haben wir eigentlich? Wir sprechen davon, dass Gott uns durch seine Augen leitet. Das finde ich richtig cool. Geh davon aus, dass du die Leitung Gottes durch seine Augen nur dann wahrnehmen kannst, wenn du in seine Augen schaust. Okay? Also wenn er dich durch seine Augen leitet, dann fallen da keine Bäume um, irgendwie, wo du dann gar nicht mehr da weiter kannst, sondern dann geht es darum, dass du nah an ihm selber bist, an seinem Herzen, an seinen Augen, dass du durch die Verbindung mit ihm das wahrnimmst und nicht irgendwie durch Aktienkurse oder durch Unfälle oder durch Dinge, die du in den Nachrichten siehst. Das wird nicht so sein. Wir haben schon so viel Input heute durch die Lieder und durch das, was gesagt worden ist. So ein riesen Feld ist aufgespannt. Ich kann dem jetzt nicht gerecht werden, sondern ich lade euch heute ein, ein paar Gedankengängen zu folgen, die sicher zu einem Ziel führen, aber die nicht vollständig sind. Ich werde heute auch sprechen über Hoffnung und über Glauben. Hoffnung hatten wir gerade schon in dem Lied. Da war die Hoffnung bezogen auf die Ewigkeit, ist ein ganz großes Feld. Das Wort Hoffnung, auch das Wort Glauben, ist ein großer Bereich. Da kann man ganz viel drüber sagen und auch drüber gibt's viele Themen. Also nimm einfach mal das, was ich sage, das ist nicht vollständig, aber ich möchte dich da zu einem Punkt bringen und mit dir ein paar Schritte gehen. Hoffen, Glauben, Sehen. Also da ist auch gleich, ich fange gleich an, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt kann. Ich hoffe, das geht. Vielleicht weiß ich auch nicht, wie es geht. Gell? Wo waren wir jetzt gerade? Geht es langsam? Ein Zeichen der Hoffnung, genau, einfach mal nur um den Weg aufzuzeigen. Also es ist keine schöne ausgefeilte Präsentation. Ich möchte nur, dass wir immer wissen, wo wir gerade stehen. Stand. Also, ein Zeichen der Hoffnung ist mein Start jetzt dann gleich. Ich fange an mit Resignation. Das ist so oft unser Zustand, wenn wir uns auch von weltlichen Dingen einnehmen lassen, die zu sehr in uns reinlassen oder Misserfolge haben, dann sind wir in Resignation. Das ist die Frage, wo hast du aufgegeben? Wo glaubst du nicht mehr, dass Gottes Weg weitergeht? Wie kommst du zur Hoffnung? Wie schaffst du den Schritt von Resignation zu Hoffnung? Was ist dann Hoffnung überhaupt? Ist das was wirklich trägt oder ist das eher so ein bisschen nur nicht so ganz das, mit dem man dann laufen kann? Und dann, wie komme ich vom Hoffen zum Glauben? Glauben ist ja wieder ein Aspekt mehr, da muss es irgendwie eine Grundlage geben. Das ist mehr als einfach nur zu hoffen, dass es irgendwie gut geht. Und mit Zeugnissen starten, das ist so mein Ende. Ich könnte es vielleicht noch nicht so richtig sehen, warum das da so zusammenhängt. Das kommt daher, dass ich glaube, dass Zeugnisse, Berichte, die nicht aus YouTube sind, auch gut, sondern die hier von hier kommen, die von deinem Nachbar kommen, die von deiner Familie kommen, die bringen Hoffnung und die können auch Glauben erzeugen. Jetzt habe ich wieder drauf gedrückt, aber es ist nichts passiert. Einstieg. Das ist eine Karte von Nordafrika. Was dort passiert, wenn wir einfach nur Fernsehen anschauen, ist absolute Hoffnungslosigkeit und Resignation. Denn es liegt nicht nur an den Kriegen. Im nördlich des Äquators, hier haben wir die Sahara oben, Wüste. Hier unten sind die Tropen. Da ist es grün, da oben ist es alles vertrocknet. Und hier zwischendrin ist so ein Streifen ständiger Resignation einerseits, jahreszeitlich bedingt. Im Winter wandert das Grün, man kann das sehen an Satellitenbildern, wandert das Grün so ein bisschen rauf, wird alles so ein bisschen grün, da regnet es so ein bisschen. Mit dem raufwandernden Grün wandern auch die ganzen Viehherden nach Norden. Gibt es Viehzüchter, Völker, die ihren Reichtum darauf begründen, dass sie möglichst viel Vieh haben. Die grasen das ganze Grün ab. Und wenn der Sommer kommt und das Grün zurückgedrängt wird oder sowieso aufgefressen ist von den Viehherden, dann kommt die Wüste nach Süden und die Viehherden kommen mit. Und hier weiter unten sind die Landwirte. Das ist nicht so eine Landwirtschaft wie bei uns, sondern die beackern halt diesen kargen Boden und denen ihre Felder trocknen dann aus und die Viehherden machen den Rest platt. Und so, das kommt noch dazu, dass aufgrund des Klimawandels die Wüste immer weiter nach Süden kommt und jedes Jahr können die Viehherden ein bisschen weniger weit nach Norden und kommen umso weiter nach Süden. Und die kleinen Landwirte, das kleingliedrige Landwirtschaft ganz viel, die werden immer mehr zurückgedrängt und haben immer mehr Konflikt mit den Viehzüchtern. Ganz stark, immer mehr. Und es ist eigentlich unaufhaltsam, aber Menschen haben gesagt, wir ziehen hier so einen grünen Wall ein. Wir bauen hier was ein und fangen an, diese Wüste aufzuhalten. Und die haben... Würde viel zu weit führen, geht schon einige Jahre, dass sich diese Länder zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen das grün, wir machen Riesenprogramme und das ist teilweise gut gegangen, teilweise schief gegangen, aber es gibt jetzt, ich habe auch ein Foto dabei, das mache ich jetzt auch gleich, das bringt einen kleinen Tick Hoffnung. Also hier, das ist, da oben ist eine Straße, hier ist ein Hang, geht so eine Böschung runter und da haben die angefangen einfach den Boden da auszuschaufeln, hangseits weggraben und talseits aufgeschüttet, sodass es so kleine Becken gibt. Mitten in der Hitze, mitten im Trocknen, wo nichts war. Und 2 Jahre später war das Bild dann so, wohlgemerkt zur Regenzeit, also im Sommer ist das alles trocken, aber in der Feuchtperiode wächst hier Gras. Aber natürlich kamen die Viehzüchter und sind mit ihren Vieh da drüber und haben das alles wieder platt gemacht. Riesenkonflikt. Aber es gibt aus Nigeria jetzt ein Bericht, das Bild ist nicht aus Nigeria, sondern woanders her, gibt es das, dass die sich geeinigt haben. Viehzüchter und Farmer haben sich geeinigt, Gräben gezogen, haben das noch anders gemacht, haben da überall einen Baum mit reingepflanzt. Ich habe einen Film gesehen, da sieht man dann so ein Ding, 10 Meter groß, so ein Ding, Gras und der Baum und dann fliegt die Drohne hoch und dann siehst du kilometerweise das gleiche Raster, überall 10 Meter grün, Baum drin, bisschen Luft dazwischen und du siehst, wie groß das wird. Und dann haben die Graben außen rum gemacht und das wird es zu weit führen. Und ich habe so bei mir gemerkt, das ist so dieses Klick Hoffnung. Also einerseits erstmal dieses, auch die ganzen Länder, Südsudan, Tschad und überall diese Kriege da drin. Und dann diese Zerstörung der Natur, die für die einzelnen Menschen völlig unkalkulierbar und unaufhaltbar ist. Die politische Situation dazu, Korruption, ganz fürchterlich, ganz schrecklich. Aber dann kommt so ein Bild und ich merke in mir, und das will ich euch geben, da schaltet was um. Da ist eigentlich noch gar nicht viel passiert, aber da schaltet was um und ich merke, okay, da gibt es eine Chance. Da geht ein Weg los. Und die Frage ist, für dich, wo hast du das in deinem Leben, dass du merkst, dass in Bereiche, so wie da in Nordafrika, wo du vielleicht gedacht hast, brauche ich gar nicht mehr hingucken, die Nachrichten gucke ich gar nicht mehr an. Ich sehe immer nur diese toten Tiere und die Leute, die aus Kanistern trinken. Wo ist das bei dir? Wo ist das bei dir, wo du sagst, da ist Wüste, da kann nichts mehr passieren, das habe ich abgeschrieben, da schaue ich gar nicht mehr hin. Weil wenn du nicht mehr hinschaust, wegschauen ist Resignation. Das Thema verschwindet dann auch aus deinem Bewusstsein. Wo ist es bei dir? Wo geht es ganz nah? Was ist mit deinem Charakter? Wo sagst du, Mensch, dass ich immer besser dastehen muss als die anderen, daran ändert sich nichts mehr, das bleibt mein Leben lang so. Dass ich immer versuche, mich selber hochzudrücken, und zwar dadurch, dass ich die anderen runterdrücke, das ist einfach so. Das spiegelt mir mein Ehepartner zwar dreimal in der Woche, aber ich kann das, ich höre das nicht mehr, das ist weg. Wie schaut es mit deiner Gesundheit aus? Wo sind da Punkte, wo du sagst, naja, es wird nicht mehr besser? Ich bin ja auch schon xx Jahre alt, also da kommt das wird nicht mehr besser, das brauche ich auch gar nicht mehr. Ich humpel halt. Na und? Jakob hat auch gehumpelt. Nee. Was ist mit deiner Ehe, mit deiner Familie, mit deinem Beruf, mit deiner Gemeinde? Wo sind da Punkte, wo du sagst, ich habe resigniert? Und was müsste passieren, dass sich das ändert? Beispiele aus der Bibel. Für mich der Klassiker war dann, da gibt es viele, aber der Gelähmte bei Jerusalem am Teich von Bethesda, zu dem Jesus kam, der lag da seit 38 Jahren. Überleg mal kurz, was du vor 38 Jahren gemacht hast. So lang lag der da schon. Und Jesus kam und sagt zu dem, willst du eigentlich gesund werden? Und an der Antwort kann man die Hoffnungslosigkeit erkennen. Er hat gar nicht geantwortet, ob er gesund werden will, weil das Thema war für ihn abgeschlossen. Er hat nur geantwortet, warum er nicht gesund wird. Ihr wisst hoffentlich, oder ich sage es ganz kurz, die Geschichte ist ja so, man muss in diesen Teich rein, wenn der Teich Wellen schlägt, so steht es zumindest drin, weil wer als erstes in den Teich reinkommt, wenn der Wellen schlägt, der wird gesund. Und der Gelähmte hat es natürlich nicht von selber geschafft. Und er hatte niemanden, der ihm geholfen hat. Und nach unzähligen, jahrelangen Versuchen hat er einfach aufgegeben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, willst du überhaupt gesund werden? Und man merkt, die Frage kam bei dem gar nicht an, sondern er hat nur gesagt, ich kann nicht gesund werden, weil. Er war festgelegt. Ich muss ein bisschen schneller machen. Ich lasse einen weg. Zeichen der Hoffnung ist schon durch. Also das Resignation, da waren wir gerade. Wo hast du aufgegeben? Denk an den Gelähmten. Da kam Jesus und Jesus selber hat ihn gefragt, willst du gesund werden? Aber es kam bei ihm nicht an. Kommt es bei dir an, wenn Jesus dich fragt, willst du mal was ändern noch an deinem Charakter, in deiner Ehe? Willst du was ändern im Umgang mit deinen Eltern, solange sie noch leben, oder mit deinen Kindern? Wie ist da dein Stand? Ich sage immer, hör dir beim Beten zu. Dann erfährst du, was du denkst. Ja? Wenn du ein resignierter Mensch bist, dann kann sich das trotzdem nur ganz heilig anhören, was du betest. Danke Gott für die gute Nacht. Lass mich heute einen guten Tag haben. Amen. Aber was ist mit den ganzen Themen? Hast du da irgendwas zu Gott gesagt? Es ist überhaupt nicht verboten, es ist auch nicht unheilig, Gott für die Nacht zu danken und auf den Tag mit ihm zu gucken. Aber wenn das dein ganzes Gebet ist, dann könnte es sein, dass du ein resignierter Typ bist, resignierter Mensch. Aber wir waren ja gerade bei Resignation, wir haben gesehen, man kommt da raus und es braucht nur so einen kleinen Gedankendreher. Genau, Hoffnung, woher kommt sie? Hoffentlich geht es nicht gleich weiter. Woher kommt sie? Ja, bei dem Gelähmten, wo kam die Hoffnung her? Der hat einfach dann irgendwie doch den Punkt gefunden, Moment mal, da kommt jetzt so ein Heiler und der fragt mich das. Also irgendwie kam zwar seine Antwort zuerst aus Resignation, ich stelle mir das so vor, der hat Jesus vielleicht gar nicht angeschaut, aber auf einmal sieht er, da scheint was, da scheint das Unerreichbare plötzlich erreichbar zu werden. unerreichbar ist schon ziemlich weit weg. Und wenn das plötzlich erreichbar wird, dann bricht innerlich sowas auf. Vielleicht kennt ihr die Bücher und die Filme oder vielleicht war er selber mal in der Wüste. Wenn es so um diese Oasen geht, gell, die Karawane läuft da so und plötzlich in dem Sanddünen, Düne rauf, Düne runter, Düne rauf und dann, oh, da hinten, da ist eine Oase. Das schafft Hoffnung. Aber die Leute, die schon öfters auf der Wanderung waren, die sagen, nee, das ist keine Oase, das ist nur deine Einbildung. Was trägt dann da? Wie berechtigt ist denn die Hoffnung? Das müssen wir dann noch schauen. Aber erstmal, Hoffnung heißt Aufschauen aus der Resignation. Die Themen sind da. Die schaue ich wieder an, die nehme ich wieder wahr. Und ich witte so ein bisschen mit meinem inneren Mensch, da gibt es eine Chance. Und Jesus spricht ja auch Hoffnung dann aus. Also dann kommt eben, wenn du mal wieder die Augen aufgemacht hast, dann kannst du wieder das hören, was Gott sagt. Und Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf. Er hat noch gar nicht gesagt, du bist geheilt, sondern er sagt, steh auf. Aber nach 38 Jahren erfordert es natürlich von dem schon echt einen Schritt. Und die Frage ist jetzt halt so für dich, du bist ja beides. Du bist einerseits jemand, der vielleicht Hoffnung braucht und du bist andererseits jemand, der Hoffnung geben kann. Und das hier ist eine Gemeinde. Und das ist der Ort, in dem Gott sagt, da will ich mich zeigen, da ist mein Reich, da wird mein Reich gebaut. Und wo sein Reich gebaut wird, da wird Hoffnung gegeben, da wird Glauben gestärkt, da wird gegenseitig dazu, das führt gegenseitig dazu, dass man die Augen aufmacht und sich gegenseitig Zeichen der Hoffnung schenkt und begründet, warum diese Hoffnung existiert. Weil nichts ist frustrierender, als wenn diese Wüstenkarawane über die ganzen Dünen bis zur Oase möchte und merkt bei jeder Düne, die Oase ist immer noch gleich weit weg und irgendwann feststellt, die gibt es gar nicht. Dann geht es nochmal runter in die Resignation, weil die Hoffnung kein Fundament hatte, die hatte kein, da steckt nichts dahinter. Also muss da noch mehr kommen, sonst nimmt Hoffnungslosigkeit noch zu. Wenn du zu einem geschiedenen, alkoholkranken, pornosüchtigen Mann sagst, wird schon wieder, dann kann es sein, der kommt nicht mehr hier rein, weil er sich denkt, das habe ich in der Kneipe auch schon gehört, bloß geholfen hat es gar nichts. Also müssen wir schon fragen, wo kommt Hoffnung her, wo kommt sie her, wie kann das geschehen, dass dieser Augenblick kommt, wo ein Mensch wieder aus seiner Resignation auftaucht, aber dann müssen wir sagen, worauf ist denn begründet, worauf steht's? Gibt's was, auf das ich mich wirklich stellen kann? Wenn du so ein Typ bist, der zwar Hoffnung hat, aber kein Fundament, das kannst du rausfinden, wenn du dir beim Beten zuhörst. Mal schauen, ob ihr nachher beim dritten Mal es gleich mir sagen könnt, wie man es rausfindet. So jemand, der Hoffnung hat, der guckt die Probleme an und betet, Herr, du kannst meine Ehe retten, bitte greif ein, bevor es zu spät ist. Das ist so ein typisches Gebet, ehrlich gemeint, also Problem erkannt, zu Gott gegangen, von ihm das auch irgendwie ihm hingelegt. Hoffnung ist irgendwie schon da, aber greift Gott ein? Anscheinend hat der Mensch das noch nicht so erlebt. Ich mache niemanden Vorwurf, wenn du so betest, mach dir überhaupt keinen Vorwurf. Ich kenne das bei mir. Aber dann merke ich, ich habe zwar Hoffnung, ich schaue zwar das Thema an, aber ich schwimme so ein bisschen im Trüben. Ich weiß nicht, ob da irgendwas draus wird. Deshalb ist es für uns total wichtig, dass wir aus dem Schritt Hoffnung weitergehen, aus dem Schritt Glauben. So, hier steht jetzt ein bisschen mehr drauf. Ist da auch ein Pointer dabei? Irgendwie schon, aber ich check den noch nicht. Rotes Licht? Nee, aber die obere Bibelstelle. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Feste Zuversicht habe ich fett gemacht. Also, du hast eine Hoffnung, was man hofft, und du hast eine feste Zuversicht, also es geht über das hinaus, dass du sagst, naja, es könnte vielleicht sein, sondern du weißt was dir eine feste Zuversicht gibt. Und der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was du nicht siehst, kannst du nicht greifen. Wenn du trotzdem davon überzeugt bist, dann muss es was geben, ein Fundament, auf dem du da innerlich stehst. Das ist der Glauben. Okay? Und der Glaube begründet sich darauf, dass du Zusagen von Gott hast, die für dich gelten, und zwar heute für dich in dieser Situation, die du gerade hast. Dann hast du ein Fundament, dann kannst du sagen, Herr, das steht in deinem Wort und deshalb nehme ich das für mich an. Also Gottes Wort ist das, das könnte man auch weltlich übertragen. Also du hast Hoffnung, dass du dein Auto in die Werkstatt bringst und das wird da gerichtet, weißt aber noch nicht wie. Auf jeden Fall, du kommst dann hin und dann dein Kfz-Meister, der sagt, mach da auf und sagt rein, ach okay, wir müssen eigentlich nur die Glühkerzen richten. Kostet 300 Euro. Dann hat dir ein Fachmann was gesagt, du weißt, das wird so sein, dann ist aus der Hoffnung, könnte man sagen, Glauben geworden. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und beim Wort Gottes ist es auch so. Wenn du ein Reden Gottes aus der Bibel hast, dann ist das dein Fundament, auf das du dich stellen kannst. So wie der Kranke am Teich von Bethesda, seitdem hat Jesus ja gesagt, steh auf und du bist geheilt. Das war auch ein Reden Gottes, zwar nicht durch die Bibel, sondern sehr, sehr direkt. Aber der hat sie da draufgestellt, ist aufgestanden, im wahrsten Sinne des Wortes, draufgestellt und war geheilt. So, ich habe da jetzt einfach noch zwei Beispiele hingeschrieben, auf die du dich stellen kannst, wenn du Themen in der Richtung hast. Also zum Beispiel die obere Bibelstelle, ganz bekannt, 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, dein Zwang zu sündigen und ein schlechter Mensch zu sein, den gibt es nicht mehr. Das ist ein Fundament. Ja? Das kann schon sein, dass du schlechte Gedanken hast und dass du immer mal wieder schlechte Dinge tust, aber bleib nicht in dem drin, dass es so sein muss. Das muss nicht so sein. Du bist es nicht mehr. Also diese Hoffnung, Mensch, durch Jesus muss es doch eigentlich besser werden, diese Hoffnung, die kriegt ein echtes Fundament, weil du sagen kannst, ich bin eine neue Schöpfung durch Christus, das Alte ist tot. Ich bin was Neues, und zwar was Göttliches lebt jetzt in mir. Und deswegen hat Sünde kein Recht an mir. Das ist ein Fundament, das ist Glauben. Und wenn du dann sagst, und das nehme ich jetzt, und mit dem stehe ich jetzt in der Früh auf am Montag und mit dem gehe ich jetzt durch meinen Tag, begegne meinem Ehepartner, meinen Eltern, meinen Kindern, was auch immer, dann lebst du und dann gehst du im Glauben. Herausfordernd, also das ist vielleicht noch ganz nett, einfach, weil es bleibt so ein bisschen theoretisch, ja. Da kann man dann noch sagen, okay, bin dann noch auf dem Weg und was ist, sind vielleicht nicht ganz so messbar. Beim zweiten, da wird es ein bisschen kritischer. Jesaja 53, da geht es nämlich um Krankheit. Und zwar, Jesaja ist ja ein Prophet gewesen und die Prophezeiung geht auf Jesus. Also Jesaja spricht über Jesus. Also wenn da steht er, dann ist Jesus gemeint. Also steht da, jedoch unsere Leiden, unsere Krankheit, in anderen Übersetzungen, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. So, das ist auch so ein Ding, wo du sagen kannst, ich bin krank, ich habe mit Krankheit zu tun, auch in der Familie. Und eigentlich ist ja Gott so, Jesus heilt immer in den Evangelien. Man liest ständig, der hat, glaube ich, keinen Kranken ausgelassen, der ihm wirklich begegnet ist. Und es sind alle geheilt worden. Und da kommt so eine Hoffnung in dir hoch. Und worauf begründet die sich dann? Jesus ist jetzt nun mal nicht mehr da, also er ist ja nicht mehr, begegnet dir nicht persönlich. Du lebst auch nicht zur Zeit Jesu. Aber hier ist ein Bibelwort für dich. Und das ist ein Fundament. Auf dem kannst du stehen. Oder? Nicht? Ja, wir sind ja nun mal nicht alle gesund. Und zur Sünde sind wir gesund, ja. Aber ich glaube auch, dass es für körperliche, gut, danke, das stimmt. Und ich glaube aber auch, dass es für körperliche Krankheit gilt. Ich kann das nicht lösen. Wenn du das erlebt hast, und wir haben das erlebt, wir wissen auch Fälle, die Menschen sind gestorben und so weiter, wo wir gebetet haben. Aber du musst dich entscheiden, auf welches Fundament du dich stellst. Du kannst auch sagen, okay, das mit der Heilung, das funktioniert halt nicht. Dann streiche ich das Ding aus der Bibel raus, aus meiner Bibel raus. Das ist nicht, das machen wir alle. Also denk nicht, das ist komisch. Das ist ja auch, wenn ich es nicht erlebe, was soll ich denn tun? Ja, also, aber Glauben ist ja auch, steht oben, die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist jetzt deine, das ist einfach deine Entscheidung, das ist einfach dein Ding, wo du sagst, wie sehr möchte ich vertrauen? Ich habe es bisher erfahren, dass es getragen hat. Ich hatte schon einige Krankheitsthemen, die sich wirklich gelöst haben durch das und nicht durchs Arzt. Und ich entscheide mich für das, was ich lese und nicht unbedingt. Ich entscheide mich dafür, auf das zu stellen, was ich im Wort Gottes lese und nicht unbedingt darauf, was ich erfahre. Aber unsere Erfahrung ist natürlich so ein ständiger Punkt, der kommt so ständig rein. Die ganze Zeit kommt es rein. Aber das ist unsere Herausforderung in der Welt. Deshalb, kenn dein Gott, kenn dein Wort Gottes. Lass dich von seinen Augen leiten. Ja, schau ihn an. Das ist so ein guter Punkt vorhin gewesen, dass Gott uns durch seine Augen leiten will. Das ist eben nicht, der kommt nicht dauernd rein, so bam, bam, mit so wie die Welt. Das ist, wenn du diese YouTube-Shorts durchguckst oder was auch immer du aus der Welt holst, das knallt dich so richtig voll. Und erfahrungsgemäß schaut es auch oft gut aus, aber ich stelle mich auf das, was von Gott kommt und mehr kann ich nicht tun. Dann bin ich auch so ein bisschen... ich liefere mich ihm aus. Okay? Ist das dein Stand? Wie kannst du rausfinden, ob das dein Stand ist? Ob du so ein Mensch bist, der auf Glauben aufbaut? Hör dir beim Beten zu. Genau, hör dir beim Beten zu. Ich bin so ermutigt, wenn Menschen so beten. Die sagen, danke Jesus, danke, dass du Krankheit besiegt hast und zwar auch für mich. Das gilt halt auch für meine Verdauung, nur so ein Beispiel. Gell. Ich hatte Verdauungsprobleme vor Jahren. Ich habe irgendwann angefangen, meine Hände so drauf zu legen und sagen, danke Jesus, diese Verdauung, die funktioniert, weil du die entworfen hast. Ich glaube, dass wir diese Schritte von Resignation zu hoffen, zu glauben, gut gehen können, wenn wir uns die gegenseitig geben, wenn wir uns das gegenseitig sagen. Dann wird es nah, dann kommt es nah. Wenn du, wie gesagt, wenn du im YouTube das anschaust, ist auch gut, da kannst du Heilungszeugnisse sehen, da kannst du alle möglichen Wunder sehen, heutzutage schwierig mit den KI-Videos oder weiß nicht genau, da kann man alles fälschen. Ja. Aber wenn einer von deinen Schwestern oder Brüdern hier vorne steht und sagt, Leute, das habe ich mit Gott erlebt, dann ist das ist ein echter Augenöffner. Mein aktuelles Zeugnis mit Gott, ich habe überlegt, was erzähle ich euch von mir, um da einfach mal zu starten, ist Umgang mit Süßigkeiten und Alkohol gewesen. Das war für mich gar nicht, vielleicht war ich da echt in Resignation, das kann sein, weil das war für mich gar kein Problem. Also ich hab gern Süßigkeiten gegessen, alles Mögliche, mir schmeckt außer so Lakritz, schmeckt mir eigentlich alles. Beim Alkohol ist das Gleiche, kann ich auch alles trinken. Ich habe es nie so, ich bin kein Alkoholiker, ganz sicher nicht gewesen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich darauf verzichten müsste, wird es schwierig. Also bei beiden, bei Süßigkeiten und bei Alkohol. Ich habe mir schon so Regeln gemacht, dass es halt nicht so viel wird. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich lasse da Gott gar nicht hin an das Thema. Bis mal jemand zu mir gesagt hat, auch als Zeugnis, gesagt hat, bei ihm ist es so, das war übrigens der Konrad Reinke, bei ihm ist es so, er macht sich immer klar, der neue Mensch in ihm, der will das gar nicht, der braucht weder Alkohol noch Süßigkeiten und deswegen macht er sich klar, was von außen reinkommt, wenn dieser Wunsch nach Süßigkeiten und nach Alkohol nicht aus mir rauskommt, dann, weil er bei mir in meinem neuen Mensch gar nicht mehr Platz hat, dann muss es ja wohl von außen kommen. Von anderen Menschen, vom Teufel, von der Werbung, von irgendwas. Und ich will mich doch auf gar keinen Fall bestimmen lassen von was von außen kommt, außer es ist von Gott. Und Gott kommt nicht von außen, weil der ist ja in mir drin. Ja? Und das fand ich so cool, zu merken, aha, dieser Wunsch nach so Ersatzbefriedigung, nimm was du willst, das ist gar nicht, weil ich das jetzt gerade brauche, weil es mir so schlecht geht, weil ich so mir irgendwas Gutes tun möchte, sondern das redet mir jemand von außen ein. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich das gar nicht brauche, dann bin ich da auch frei davon und es ist so. Ich habe mich manchmal so im Sommer von Eis ernährt, ja, mittags. Brauche ich nicht mehr. Seit 2 Jahren habe ich, glaube ich, einmal Eis gegessen und das darf ich auch, weil es ist ja keine Sünde. Oder? Eis essen? Keine Sünde? Genau. Kann man machen. Nur ich will halt nicht davon, will mich nicht dran festmachen. Ich hab keine Süßigkeiten mehr gegessen, weil ich das nicht mehr, weil ich es einfach lassen kann. Und ich habe, also Alkohol ist, sagen wir mal, das ist noch 20% da. Gestern Abend hatten wir Besuch und eine Flasche Wein aufgemacht. Genau. Das ist gut, weil Wein ist auch keine Sünde. Aus meiner Sicht. Aber wenn ich mich dran hänge und ich habe so gemerkt, ich kann einfach aus dem raus. Ja, ich habe dadurch, dass ich eine neue Kreatur bin, habe ich Freiheit, aus solchen Dingen rauszukommen. Das ist so cool. Ich bin so glücklich darüber und das ist jetzt kein Riesenzeugnis, also ich hatte keine Fußverlängerung oder sowas. Aber das ist so aktuell und ist so neu. Und das ist für dich, weil wenn das bei mir so ist, beim Konrad so war, ist es bei mir so, dann kann es bei dir auch so sein. Okay? Und das ist das, was ich in Gang setzen möchte. Ich könnte euch noch ein paar Heilungszeugnisse erzählen, die habe ich aufgeschrieben. Ich mache jetzt nicht mehr Zeit, ist auch aus dann. Aber mir ist wichtig, diese Kette in Gang zu setzen, vom Resignation zu Hoffnung, zu Glauben. Und ich wünsche mir auch, es wird auch so sein, dass es nicht beim Glauben bleibt, sondern dass wir was sehen, dass es sichtbar wird. Dass wir sagen können, aus meinem Glaubensschritt ist das und das auch geworden. Ich bin auch verändert, ich bin auch erneuert. Meine Ehe ist gesund geworden, mein Charakter hat sich verändert. Ich würde mir wünschen, dass wir das ganz konkret miteinander machen. Heute nicht mehr. Aber wir haben es zumindest mal so grob vorbesprochen, dass wir am 21.12., also so kurz vor Weihnachten, dass ich dann nochmal da bin. Und da würde ich mir das wünschen, dass wir das machen, dass wir sowas miteinander machen, so Zeugnisse geben. Und zwar nicht nur, ja, ich sage noch drei Worte dazu, oder 20. Du hast ein Zeugnis, du hast was mit Gott erlebt. Gott hat dir was geschenkt, hat dich verändert. Du musst gar nicht unbedingt ganz genau wissen, wie das theologisch zusammenhängt. Das ist beim Zeugnisgeben nicht das Thema. Sondern du brauchst nur die Überzeugung, da hat Gott was mit mir gemacht, ich habe was mit Gott erlebt. Das könnte für andere auch gut sein und das könntest du hier erzählen. Und mir andere wären da, ich wäre da und wir können das auch, das wird man auch machen, das Zeugnis ein Stück weit einordnen in das Wort Gottes. Das ist nämlich richtig cool, wenn man nicht nur sagen kann, oh übrigens, ich habe ein neues Auto von Gott gekriegt, schön. Solche Zeugnisse gibt es übrigens oft, dass jemand sagt, ich brauche ein neues Auto und Gott sagt, was wünschst du dir für eins? Und das kriegt er dann. Aber ich will das ja einordnen, ich will ja sagen, okay, darauf kannst du dich stellen, weil die und die göttliche Zusage da ist, ja, weil sonst ist es für die anderen vielleicht ein bisschen komisch, dann sagen die, ja toll, der gut, freut mich für dich, aber gilt nicht für mich. Wenn du aber eine göttliche Zusage hast, ist relativ wahrscheinlich, dass sie nicht nur für dich gilt. Allerspätestens, wenn sie in der Bibel steht. Ja? Also bei dem Kranken am Teich von Bethesda war es schon so, da war die göttliche Zusage nur für den. Es steht zumindest nicht drin beim Johannes, dass Jesus dann die anderen auch alle geheilt hat. Vielleicht schon, aber diese Zusage, steh auf und sei geheilt, war nur für den. Wenn wir einen biblischen Befund haben, dann ist es anders. Dann kannst du immer sagen, der gilt für uns. Dann schauen wir schon genauer hin, weil es gibt dann biblische Aussagen, die gelten nicht unbedingt für dich als Einzelnen, sondern vielleicht für die Gemeinde insgesamt. Dann bist du ein Teil. Ist auch gut. Also, aber da geht es dann schon so tief rein. Von dem her, es sind prophetische Schritte, so Zeugnis geben. Wir wünschen uns immer so prophetisches Reden, ist gut. Ja, und wenn du sagst, ich habe was mit Gott erlebt und wir können dann gemeinsam auch eine Grundlage finden, wo das biblisch begründbar ist, dann ist das prophetisch, das heißt, da ist was ausgesagt über dich, über eine Möglichkeit, die Gott dir zeigt. Prophetie im Neuen Bund heißt ja nicht, ist nicht unbedingt Voraussage der Zukunft, sondern ist aufzeigen einer Möglichkeit. Und wenn du sagst, ich bin bereit, ich stelle mich da drauf, ich gehe mit dieser Möglichkeit mit, dann kannst du es zu deinem eigenen machen und dann wird es sich in deinem Leben zeigen. Das wäre jetzt natürlich schön, wenn an dem 21.12. wenn das klappt, haben wir jetzt noch nicht so ganz endgültig ausgemacht, aber Matthias oder das könnt ihr dann ja nochmal auch ankündigen. Und wenn dann natürlich auch einige von euch da wären, oder viele, kurz vor Weihnachten, und wir uns so richtig gegenseitig ermutigen können, nicht nur, weil das so ein Ideenpool ist, sondern weil uns das als Gemeinde zu einer Einheit baut, die stark ist. Ja. Ideen weitergeben, Hoffnung, Glauben und so, das ist super für uns Einzelne, aber es ist auch für uns als Gemeinde total gut. Da rutschen wir zusammen, da sehen wir, okay, der und die, die sind ja voll an Gott dran. Ich wusste das schon irgendwie, die kommen ja immer sonntags. Aber dass die so, wenn du dann plötzlich merkst, Mensch, da die um mich rum, die erleben ja alle was mit Jesus. Das ist schon, das ist was dich festigt und was dich herausfordert und was dich weiterbringt. Und das wollen wir doch. Also ich will das. Und denkt ja nicht, dass eure Zeugnisse nichts taugen. Gut, danke Jesus. Danke Jesus, dass du verlässlich bist. Danke Jesus, dass du, ja, so wie du zu dem Kranken gesagt hast, steh auf. So sagst du auch zu uns, mach die Augen auf. Mach die Augen auf, schau die Themen an. Schäm dich nicht für deine Resignation. Danke Jesus, dass du gar nie Scham bringst. Du hast alle Scham auch getragen, du warst nackt am Kreuz gehangen. Alle haben gelacht und haben weggeguckt oder haben dich gar nicht für würdig erachtet, überhaupt dich da vorbeizuschauen. Du hast alle Scham getragen, deswegen haben wir die los. Das ist so gut. Danke, Jesus, dass du im Himmel sitzt und gleichzeitig in uns lebst. Danke, dass wir auch gleichzeitig mit dir im Himmel sind und hier mit dir auf der Welt stehen. Herr, und ich freue mich so drüber, dass du uns ansprichst und Glauben in uns rein säst. Danke, dass du Hoffnung gibst. Danke, dass du alle Resignation besiegt hast. Es gibt keinen Grund mehr, nicht unsere Themen anzugucken, weil du der bist, der es löst. Danke, Vater, dass du uns leiten möchtest mit deinen Augen. Ich möchte in deine Augen schauen und dann sehen, wo dein Blick mich hinführt. Ich danke dir jetzt für den Augenblick, den wir jetzt hier haben. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen. Klaus, du kannst, vielleicht bist auch mit dran, oder? Mal einfach jetzt schauen, Heiliger Geist, was möchtest du tun? Ja, danke, dass du jetzt Ermutigung schenkst, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt in uns aufdeckst, dass du so langsam anfängst, uns zu spiegeln. Und wenn du jetzt hier bist und auch möchtest, dass Gott dir was zeigt, er reißt nicht deine Mauern ein, sondern du musst die Türen aufmachen. Ja. Dann mach dich innerlich auf und sag mal, Heiliger Geist, ich lasse dich jetzt überall dahin, wo ich dir den Zugang verwehrt habe, aus Scham oder aus Resignation. Und ich spreche dir zu, von Gott her, dass das jetzt ein Augenblick der Hoffnung ist. Da kommt so ein kleiner, so ein unwiderstehliche Einladung Gottes. Zu dir sagt, ich habe Hoffnung für dich. Ich habe nicht nur die Welt, ich habe die ganze Welt schon gerettet. Ich habe alle Schuld schon getragen. Ich habe die Möglichkeit für alles Göttliche schon reingelegt in die Welt und in dich. Und deine Antwort kann jetzt sein, okay, Herr, heute nicht. Oder deine Antwort kann sein, Herr, ich entscheide mich, mich neu aufzumachen. Und dir neu zu vertrauen.